nur durch Jesus allein. Das Lied haben wir am Donnerstag gesungen und seitdem überführt es mich immer wieder neu, wenn ich so durch meinen Alltag, durch meinen Dienst gehe. In der Vorbereitung auf diese Predigt muss ich immer wieder denken, nicht durch mich, nur durch Jesus in mir allein. Einerseits so eine Erleichterung und gleichzeitig so eine Riesenaufgabe. Nur durch Jesus, auch, ja, wir machen halt gerne selber alleine, ne? Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich bete zum Anfang mit uns und dann steigen wir in das Thema heute ein. Vater, wir lieben dich, wir lieben deinen Namen und wir strecken uns aus nach dir. Nicht durch uns, sondern durch dich in uns allein. Wollen wir dir ähnlicher werden. Wir wollen heute das hören, was du zu sagen hast, wo du an unseren Herzen arbeiten möchtest. Und bitte dich jetzt schon für Mut, Dinge anzugehen und für Vertrauen, dass du es gut machst. Sprich du jetzt durch diese Predigt und sag genau die Dinge, die wir und unsere Herzen heute hören müssen. Wir lieben dich. Amen. Schon gesagt, wir machen heute und die nächsten, also diesen und die nächsten zwei Sonntage die gleichen Themen wie die Kids unten. Sowas finde ich eigentlich mal ganz schön, weil man dann so als ganze Gemeinde einheitlich unterwegs ist und die Kids auch hinterher mal fragen kann, was haben die eigentlich so gehört. Vielleicht ist es ja was ganz anderes, als was wir heute oben hören und trotzdem beschäftigen wir uns mit dem gleichen Thema. Was es genau ist, dazu kommen wir gleich, aber ich wollte mit euch am Anfang mal so eine Art Quiz machen. Ich dachte, ich kann euch ja mal ein paar Fragen stellen. Das machen wir hier nicht so oft. Und zwar ist so ein bisschen jetzt die erste Überschrift, jemanden kennen versus jemanden kennen. Ja, wir wissen alle, das sind zwei Paar Schuhe. Und deswegen ist die erste Frage, wer kennt diese Person? Wer ist es? Reinrufen. Tobi. Gut erkannt. Brav. Nächstes, wer kennt diese Person? Reinrufen. Dieter Bohlen, genau. Für die Jüngeren unter uns, wer ist denn diese Person? Wer hat's gesagt? Laut? Jonas Elms. Oder für die meisten Jüngeren unter uns, ach, der von TikTok, von dem habe ich schon irgendwas gehört oder gesehen. Für die Älteren von euch, never mind. Muss euch nicht interessieren. Ich dachte, ich habe noch eine Person mitgebracht, die wir hoffentlich alle kennen. Wer ist das? Günther Jauch. Ja, kennen die meisten von uns, oder? Hier im Saal, okay. Wer kennt denn Günther Jauch? Nee, nicht so richtig, ne? Hat jemand eine Nummer vom Günther? Ja? Nee? Günterchen, ja? Unter Günther J eingeschrieben oder so im Telefon? Nee. Ich weiß ungefähr, wo er wohnt. Er wohnt in Potsdam. Ich bin schon mal an seinem Haus vorbeigefahren. Aber das ist vielleicht auch schon das Nächste, was irgendwie jemand von uns an Günther, an Jonas oder auch an Dieter rangekommen sind. Und da merken wir immer wieder, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Jemanden kennen ist nicht gleich jemanden kennen. Ja, wir haben schon mal von jemandem gehört. Vielleicht kennst du auch relativ viele Eigenschaften von einem Dieter Bohlen. Ja, vielleicht kannst du ungefähr dir, wenn jetzt jemand sagt, wer ist denn der Dieter, dann kannst du den ganz gut beschreiben von seiner Art her, ja, oder der Günther. Ja, über den Günther hat man bestimmt Gutes zu sagen, ja. Das ist ein ganz schlauer Mann, so ein ganz feinfühliger Mensch, der ruft gerne andere Leute an und stellt denen Fragen. Ja. So. Irgendwie netter, also irgendwie haben wir schon mal was vom Günther gehört. Und wir würden sagen, oh, ich kenne den irgendwie, ne? Aber so wirklich kennen, zu wissen, was geht in seinem Kopf los, wie hat er heute Nacht geschlafen, hat er irgendwelche Allergien oder so, ja? Das kennen wir irgendwie nicht. Und ich glaube, uns geht das manchmal mit Jesus auch so ein bisschen so. Wir glauben, ihn zu kennen. Wir haben ganz viel von ihm gehört. Wir können auch ganz viel sagen, wer er so ist, was er so für Eigenschaften hat. Ja, wir Menschen haben ja ein prima Buch, da kann man mal nachlesen, da wird er ganz gut beschrieben. Aber kennen wir ihn? Kennen wir ihn tiefer? Kennen wir ihn persönlich? Also ich hoffe, die meisten von euch kennen ihn auf irgendeine Weise auch persönlich. Ja, aber ich glaube, wir tappen da ganz gerne mal so ein bisschen in so eine Falle zwischen kennen und kennen. Und deswegen dachte ich, wir gucken wir auch Jesus ein bisschen näher an. Jesus hat sich selber ganz gut beschrieben in den sogenannten Ich Bin-Worten. Ja, praktisch, ne? Wenn man sich selbst beschreibt, zu sagen, so und so bin ich. Und dann wollen wir mal gucken, ob ihr die zusammenkriegt. Ich habe euch eine kleine Hilfestellung mitgebracht. Das mache ich immer mit den TBSlern. Also, ja, das solltet ihr wohl hinkriegen. Das sind die 7 Ich-Bin-Worte.
Der Weg, die Wahrheit, das Leben.
Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Brot des Lebens. Das hattest du auch gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das Licht der Welt, der gute Hirte. 5. Das Tor und... Das ist der Schmetterling und die Raupe. Die Auferstehung und das Leben. Das sind die 7. Gut, ne? Also ich habe es euch auch nochmal mitgebracht als Liste. Das Brot des Lebens, das Licht der Welt, der gute Hirte, der Weinstock, die Tür oder das Tor, je nachdem. Der Weg, die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung und das Leben. Also ich glaube, ein bestimmtes Thema sieht man schon mal, dass Jesus irgendwas mit Leben zu tun hat, ja. Wir werden uns nur mit 3 von 7 jetzt erstmal in den nächsten Wochen beschäftigen. Wir gucken mal, wie es dann läuft, ja. Aber soweit erstmal die Planung. Und das ist ja echt so ganz unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagt, hi, schönen guten Tag, ich bin die Tür. Dann sagst du, ach, hallo Tür, ich bin Miri. Ja. Oder jemand sagt dir, so, ich bin das Licht der Welt. Denkst du dir, was bist du denn für einer? Ja, so. Oh, ich bin das Licht der Welt. Glücklicherweise hat Jesus sich ja auch mal so ein bisschen erklärt. Ja? Und glücklicherweise können wir Sachen im Kontext lesen. Ja? Wir nehmen ja jetzt nicht einfach nur irgendwie einen Bibelvers und bauen darauf jetzt irgendwas auf. Ne? Deswegen dachten wir nehmen uns heute eins raus. Und weil es einfach so schön ist und uns allen so gut tut und etwas ist, was uns auch Deutschen sehr entspricht, ja, nehmen wir heute, ich bin das Brot des Lebens. Boah, stellt euch vor, ja? Stellt euch vor, macht mal die Augen zu, stellt euch mal vor, ihr wart in der Brotback-Kleingruppe mit Detlef und Stefan. Die haben euch beigebracht, wie so ein Brot richtig gut gelingt im Steinofen. Und das kommt jetzt so frisch aus dem Ofen und das riecht gut. Und ihr könnt gar nicht warten, dass es irgendwie auch nur so ein bisschen abkühlt, dass ihr so einen Kanten abschneiden könnt. Ja, dann schmiert ihr da frische Butter drauf. Ihr habt alle die Augen offen. Schmiert ihr frische Butter drauf und dann dieses erste Probierle. Ja, oh, gut, oder? So gut. So ein Ärger, wenn man kein Gluten verträgt. Meine Fresse. Aber das Brot des Lebens, das ist was Schmackhaftes, was Wohltuendes, was uns Kraft gibt, was uns nährt, was wir richtig gut finden. Wir wollen uns natürlich angucken, was in der Bibel darüber steht, ja, aber wir gehen jetzt mal mit diesem Gefühl des frischen Brotkantens in diese Bibellesereien. Und dass ihr das einordnen könnt, es ist der nächste Tag, nachdem Jesus die Sache mit den 5 Broten und den 2 Fischen abgezogen hat und die Masse war begeistert. Sie waren so begeistert, sie wollten den sogar irgendwie zum Führer machen und er hat gesagt, nee, hat sich erstmal eine Runde verzogen. Ich finde es super, dass Jesus auch mal sagt, die Menschen sind mir jetzt gerade mal zu viel, ich muss mal meine Ruhe haben und gehen. Ja, sie umgedreht, ist gegangen, hat zu seinen Jüngern gesagt, Freunde, ne, Vati braucht mal Ruhe, geht mal spielen, hat sie losgeschickt mit dem einzigen Boot, was sie hatten, auf die andere Seite des Sees. Und am nächsten Tag kommen die Leute, die am Vorabend von ihm verköstigt wurden und sie sehen, dass das Boot auf der anderen Seite ist und sie gehen dahin und sagen, Jesus, wie bist du denn rübergekommen? Wir haben doch gesehen, dass deine Jünger alleine losgefahren sind und dass so die ganze Sache mit den nassen Füßen und so passiert, Jesus übers Wasser gelaufen. Sie haben also Zeichen und Wunder erlebt. Und jetzt suchen sie ihn auf und kommen zu ihm und sagen, was machst du denn hier? Gestern war richtig cool mit dem lecker Brot, hat gut geschmeckt. Ab da lesen wir, ab Johannes 6, 26, wer eine Bibel dabei hat, schlägt sie gerne auf. Am liebsten in Papierform, aber auf dem Handy tut's auch. Aber ich habe sie euch auch als Text mitgebracht. Johannes 6, 26 und wir lesen bis 36, da steht, nach neues Leben. Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Gedanken machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihre Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt an mich geglaubt, habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Eine total menschliche Stelle, die so unglaublich gut verständlich ist. Sie diskutieren noch ein bisschen weiter. Sie sind sich an manchen Stellen so ein bisschen uneins. Und zum Schluss gibt es einige aus dieser großen Gruppe, die sagen, das ist ja unerhört, was du hier von dir behauptest. Das kann doch keiner glauben. Und sie gehen. Und wir können davon ausgehen, so wie Johannes es darstellt, dass sie schon ungefähr 2 Jahre miteinander unterwegs sind. Die Jünger, aber auch einige, also wir denken immer so an die 12 Jünger, aber ich glaube, es gab eine große Gruppe, die Jesus auch umhergefolgt ist. Und viele Leute haben so ein bisschen ihr Leben in Halteposition gehabt und haben vieles gegeben, um Jesus nachfolgen zu können, um zu hören, was er tut, um irgendwie dabei zu sein, wenn er lehrt. Und sie sind ja schon 2 Jahre miteinander unterwegs. Ja? Und jetzt sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und daran nehmen sie so Anstoß, dass sie sagen, nee. Das kann ja keiner glauben. Also was machst du dir hier eigentlich an? Und sie gehen, sie verlassen ihn und sagen, nee, also bist irgendwie doch nicht so der, den wir irgendwie so gerade brauchen. Und ich dachte mir, es ist schon witzig, wie wir Menschen das manchmal hinbiegen. Und ich glaube, das machen wir manchmal unbewusst, also nicht hier, aber in anderen Gemeinden vielleicht, auch mit Pastoren, die wir anstellen. Wir denken, prima, jetzt kommt da so ein Leiter und den versuchen wir jetzt so ein bisschen so hinzudrehen, dass er genau das lehrt, was ich hören möchte. Ja, dass er mir genau sagt, wie gut ich bin und was ich mache, und er bestätigt auch alles, was ich denke, und dann sind wir richtig zufrieden mit unserem Pastor, und wenn der das nicht macht, dann suchen wir uns halt einen neuen. Soll vorkommen. Nicht bei uns, aber in anderen Gemeinden habe ich gehört, kann das mal so eine Tendenz sein wenigstens, ja, dass wir so denken, okay, wir suchen uns einen, der zu uns passt, aber eigentlich so das Menschliche in uns denkt, auch eigentlich suchen wir uns jemand, der das bestätigt, was ich eigentlich schon längst glaube. Und so ungefähr war das auch hier an dieser Stelle mit den Leuten, die Jesus gefolgt sind. Sie haben jemanden gesucht, der ihnen das sagt, was sie hören wollten. Und für eine lange Zeit war es auch irgendwie so. Und sie fanden es gut und sie sind daher und sie haben einige Wunder erlebt. Es war irgendwie eine richtig schnicke Sache. Und irgendwann sagt er was, was sie stört. Und anstatt sich zu reflektieren und zu gucken, Mensch, warum stört mich das oder was will Gott vielleicht gerade sagen, sagen sie mir, nee. Also was du sagst, nee. Also dem Lehrer kann ich nicht folgen. Und sie gehen. Und Jesus versucht ihnen eigentlich vorher zu erklären, worum es ihm wirklich geht. Und den Teil habe ich mal genannt, Magen versus Herz. Ja? Sie kommen, nachdem sie am Vortag 2 Wunder erlebt haben. Er hat sie gespeist und sie haben, oder vielleicht nicht so mitbekommen, dass er auf dem Wasser läuft, das sind 2 Wunder vorher passiert. Und gerade das mit der Speisung, das war super. Ja? Er hat dafür gesorgt, dass sie da bleiben konnten, ihm weiter zuhören konnten. Sie haben richtig gut und lecker gegessen. Und sie waren davon begeistert. Und sie wurden daran erinnert, Mensch, das hat unser Volk doch schon mal erlebt. Irgendwie in der Wüste, da ist auch ständig Brot vom Himmel gefallen und so. Und sie gehen jetzt wieder zu Jesus und sagen, Jesus, Mittagszeit, wo ist das Brot? Kannst du nicht nochmal machen? Ja? Hast doch schon mal Brot gemacht, mach doch nochmal Brot. Und Jesus sagt, nee, darum geht's aber nicht. Ihr seid gestern satt geworden und das fandet ihr cool. Und wir hatten irgendwie eine große Party mit mehreren tausend Leuten. Und das ist das, was euch begeistert hat. Aber ihr habt irgendwie nicht verstanden, was Gott damit ausdrücken wollte. Ihr habt das Zeichen gesehen, aber es hat nicht zu Glauben geführt in euch. Und sie sagen, ja, was sollen wir denn machen? Und dann sagt Jesus, ey, glaubt an den Gott gesandt hat, glaubt an dem, was hier vor euch ist, ja, was ich lehre. Und sie sagen, ja, was sollen wir denn tun? Und er sagt, er glaubt. Und sie sagen, ja, dann muss uns das aber beweisen, mach mal nochmal ein Wunder. Und dann sind sie schon wieder beim Brot, ja, und sagen dann wieder so, ey, sorgt doch dafür, dass wir jeden Tag Brot haben. Und Jesus sitzt da und denkt sich so, hey, ihr checkt's nicht, oder? Sie sind so darauf raus, dass Jesus ihren ganz natürlichen Bedürfnissen nachkommt. Dass er ihren Hunger stillt. Das, was sie in ihrem Bauch empfinden, in ihrem Magen. Sie möchten, dass sie gut versorgt sind von ihm. Und sie wünschen sich irgendwie so, ja, die Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse. Das ist ja alles legitim und gut. Aber Jesus sagt, ey, ich bin nicht hier, um eure Mägen zu füllen. Ich bin nicht hier dafür zu sorgen, dass ihr jetzt ab jetzt nicht mehr einkaufen gehen müsst, weil ihr Lidl blöd findet, sondern ich bin dafür da, dass eure Seele satt ist und ganz ist und das hat, was sie braucht. Ich bin dafür da, dass ihr ewiges Leben habt und nicht, dass ihr ewig Brotvergütung habt. Ja? Er sagt auch später, ey, die Leute, die 40 Jahre lang in der Wüste Brot bekommen haben, die sind alle tot. Die haben es irgendwie alle nicht geschafft. Die haben es auch nicht mal ins gelobte Land geschafft. Sind nicht so weit gekommen, sind immer im Kreis gelaufen. Und er sagt, ist es wirklich das, was ihr wollt? Ist das, was wir irgendwie als Loch in unserem Herzen haben, wo wir eine Sehnsucht haben und wir füllen das mit allen möglichen materiellen Sachen, ist das wirklich das, was ihr von mir möchtet? Es ist vor allen Dingen nicht das, was ich euch geben möchte, sondern ich möchte euch so viel mehr geben. Ich möchte euch was Tieferes geben. Ich möchte, dass es euren Seelen gut ist, dass das, was ihr wirklich braucht, dass ihr das bekommt. Und zwar, wenn ihr einmal davon esst, dass ihr dann nie wieder so eine Not leiden müsst. Und wenn wir das jetzt so lesen und die Geschichte kennen, ja, und auch wissen, wie es weitergeht, denkt man sich immer so, ach, die Leute von früher, was haben die sich nur gedacht? Und es fällt uns vielleicht auch leicht zu denken, so, na, wir kennen ja jetzt Jesus, wir wissen ja, wie das geht. Aber ich glaube, wir verrutschen da immer wieder selber in so eine Falle. Weil wir haben einfach ein Loch in unserem Herzen, in unserer Seele, was wir versuchen zu füllen. Und es hat vielleicht ganz viele Facetten und es ist vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen deines Lebens da, in deinen Beziehungen oder einfach in deinem eigenen Seelenheil, in deiner Identität. Und wir versuchen irgendwie dieses Loch, wo was fehlt, zu stopfen. Und ich habe euch mal ein Video mitgebracht, das ist auf Englisch, aber es macht gar nichts aus, wenn ihr es nicht die Worte versteht, weil die Bilder alleine sind genug, um zu wissen, worum es geht. Und dann predige ich weiter.
This is a square. Can you guess which spot that goes in?
The square.
That's right. It goes in the square hole.
Yes. Okay.
And how about this rectangle? That one?
Also the square.
It goes in there too.
Yeah.
Up next, we've got this thin rectangle.
The thin rectangle.
Can you guess where that goes?
The thin rectangle.
That's right. It goes in the square hole. And up next, a cylinder.
The circle.
I think that goes in
the circle.
The square hole. Now, we've also got this semicircle right here. Do you see a slot that would fit
the semicircle?
Semicircle?
The semicircle.
That's right. It's the square hole. Okay. Up next, the triangle. We know what hole that goes
the
into,
triangle.
Right?
Triangle.
That's right. The square hole. And up next, we have the arch.
The arch. The arch.
You guessed it.
The arch.
It goes in the square hole.
Ich liebe die Verzweiflung in ihrer Stimme und ihrem Gesicht. Sie möchte so gerne, dass es an die richtige Stelle getan wird. Und er stopft es immer ins gleiche Loch. Alles, unter, egal wofür es gemacht ist, egal wie es geformt ist, ab immer ins gleiche Loch. Und ich dachte mir, manchmal muss es Gott so gehen wie dieser jungen Frau. Er gibt uns tolle Sachen, die vielleicht gerade genau dahin passen, wo wir einen Schmerz empfinden und wir stopfen es alles ins rechteckige Loch. Und er sagt, dann denkt sich so, nein. Und wir denken uns vielleicht, warum erfüllt mich das nicht, ja? Du hast vielleicht eine Leere in dir und du weißt gar nicht, wie du die füllen sollst. Und dann versuchst du das durch Shopping-Therapie, ja? Weil es dir so ein bisschen besser geht, wenn du dir was Neues gekauft hast, ja? Wenn du dir den neuesten Fernseher hinstellen kannst, die neueste Xbox oder die neueste Handtasche gekauft hast, die Schuhe, die du schon immer haben willst oder was auch immer. Und so für einen kleinen Moment macht sich auch richtig happy, ja? Wenn du so ein Amazon-Paket bekommst und es auspackst und denkst, oh, war richtig nice, ja? Und du bist in der Stadt unterwegs, bist in der Schlüsselgalerie und kaufst dir was und irgendwie so im ersten Moment ist so, oh, voll cool. Vielleicht hast du auch voll lange drauf gespart, ja? Und der erste Moment ist irgendwie richtig toll, aber du merkst, auf Dauer macht's dich nicht glücklich. Und dann kaufst du halt das nächste, weil du denkst vielleicht, das noch neuere iPhone, das wird die Lücke füllen. Also, wenn ich das erreicht habe, wenn ich dann endlich das neueste Gerät habe, dann bin ich glücklich. Dann geht's mir besser. Ja, oder ich habe so eine Sehnsucht nach tiefer Beziehung in mir und ich versuche es mit einem Partner nach dem nächsten zu stopfen und irgendwie reicht's nicht aus. Und ich bin immer unglücklich und irgendwie erwarte ich was von dieser Person und diese Person kann es einfach nicht erfüllen. Und ich frage mich, warum nicht? Ja, weil ich die ganze Zeit den Kreis in das Quadrat stecke. Und ich glaube, egal wie lange wir auch schon mit Jesus unterwegs sind, manchmal, weil es irgendwie gefühlt einfacher ist, versuchen wir, das gottförmige Loch in unserem Herzen mit irgendwas anderem zu füllen. Es kann auch einfach nur sein, dass du es mit Fernsehen oder mit Instagram füllst und dich wunderst, warum du irgendwie nie voll bist, warum du irgendwie nie zufrieden bist. Ich kann mich noch voll gut erinnern, als ich jung war, dachte ich mir immer irgendwann, dann fängt mein Leben an, wenn ich meine Berufung von Gott weiß. Ey, dann fängt mein Leben an, dann kann ich richtig loslegen, dann geht's mir gut und dann geht's hier bam, bam, bam. Und als nächstes denkst du, boah, wenn ich die Schule fertig hab, ja, wenn ich endlich Auto fahren kann, ey, dann kann ich Sachen machen und dann wird's richtig cool. Und irgendwie haben wir immer so das nächste Ziel oder vielleicht hast du auch eine Vorstellung, wie dein Leben sein sollte und denkst, wenn du das erreicht hast, dann bist du glücklich. Wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind und du wieder machen kannst, was du willst, dann bist du glücklich. Ja? Wenn du fertig bist, meine Ma ist jetzt gerade in Frühruhestand gegangen, ja, und sagt immer, oh, der dritte Tag in Freiheit oder so, ja. Sie sind glücklich, aber meine Mama ist auch glücklich, weil sie ihr gottförmiges Loch in ihrem Herzen auch mit Gott füllt. Aber manchmal haben wir so das Gefühl, wenn wir das erst erreicht haben, wenn wir das bekommen haben, wenn wir zu einem bestimmten Level aufgestiegen sind in unserer Karriere, dann sind wir glücklich. Und wir fragen uns immer, wenn wir das erreicht haben, warum wir eigentlich noch viel unglücklicher sind als vorher. Weil wir unsere Hoffnung und unseren Hunger auf etwas setzen, was uns nicht satt macht. Stell dir vor, du hast richtig Knast. So richtig Knast. Du hast eine Woche lang gefastet und hast jetzt richtig Hunger. Und jemand sagt dir, ich habe etwas Riesengroßes, was du essen kannst und das würde dich satt machen. Und dann ist es so Zuckerwatte und du beißt rein und es fällt so alles in sich zusammen. Ja? Kennt ihr das Video von dem Waschbären, der seine Zuckerwatte waschen will? So ein kleiner Waschbär und er findet so ein Ding Zuckerwatte und dann geht er ans Wasser und will das waschen und er tut es ins Wasser und dann ist es weg. Und er sucht verzweifelt, wo das hin ist. Ich habe das erste Mal gesehen, da war ich so kurz vor, also hormonell, ne? Ich habe so geheult. Das ist immer ein triefes Trauma in meinem Herzen. Wie er versucht, seine Zuckerwatte zu waschen und dann ist sie einfach weg. Und er versteht nicht, was passiert ist. Und weil so ist es manchmal mit den Dingen, die wir versuchen, in unser Leben reinzutun. Wir denken, es sieht so groß und wunderbar und flauschig und weich aus und es ist süß. Und dann beißen wir rein oder wir versuchen es zu waschen und dann ist es einfach weg und es schmilzt in sich zusammen. Und dann ist dir vielleicht schlecht, aber Hunger hast du immer noch. Und Jesus sagt hier, Freunde, mir geht's nicht um euren Magen, mir geht's um euer Herz. Mir geht's darum, dass eure übernatürlichen Bedürfnisse gestillt sind und dass euer gottförmiges Loch in eurem Herzen und eurem Sein auch mit mir gefüllt ist. Gott sagt, ey, ich hab das, was du brauchst. Und ich möchte dir das geben. Und ich möchte, dass du einmal davon kostest und es nie wieder brauchst. Und wir sind jetzt alle schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Und die meisten, die hier sitzen, ich kenne nicht jeden von euch so gut. Aber die meisten von uns sind schon eine Weile mit Gott unterwegs und wir denken uns, Mist, irgendwas mache ich falsch, weil irgendwie mache ich genau das, was Miri sagt. Ich stopfe mein Herz irgendwie, versuche ich mit anderen Sachen zu füllen und es reicht nicht aus. Wenn ich einmal vom Brot gekostet habe, dann muss es ja eigentlich reichen, oder? Was machen wir denn falsch? Und dann denke ich mir so, wir sitzen halt auch leider in dieser Lage, dass wir immer noch Menschen sind und dass wir immer noch unperfekt sind und dass solange wir auf dieser Erde sind, wir gleichzeitig geheiligt und ganz vor Gott sind und trotzdem irgendwie Sünder und nicht ganz sind. Wir sind immer noch ein bisschen zerbrochen. Und wir tendieren eben dazu, manchmal so ein bisschen abzudriften. Und den nächsten Teil habe ich genannt, Nutzen versus Beziehung. Manchmal finden wir das richtig nett, mit Jesus unterwegs zu sein, weil wir irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Weil irgendwie wir finden die Wunder richtig nice. Ja? Kennt ihr so die Charismatiker, die so richtig fast schon aufdringlich sind? Du kommst in so eine übercharismatische Gemeinde, ja, und die schubsen sich schon gegenseitig im Gang, ja, und sind irgendwie schon gleich laut in Zungen und du denkst so, was geht denn bei euch ab, ja? Ich kam mal in so eine Veranstaltung, wir haben eine große Sprecherin eingeladen gehabt an der Uni und ihr Fanclub war da, ja, und die waren genau so. Es war eigentlich von unserer Uni eine Veranstaltung und da kamen auf einmal so ein paar Leute rein und wir saßen alle als Studenten da und dachten so, was sind die denn? Und dann dachte ich mir schon, was kommt denn da für eine Frau, wenn ihr Gefolge so ist? Und dann hat mir Gott aber was gezeigt. Die Frau war super, die war ganz klar und hat auch ihren Leuten gesagt, Freunde, manche Sachen gehen nicht. Was mir klar geworden ist, diese Leute hatten eine unglaubliche Sehnsucht nach Wunderwirken Gottes. Die haben das erlebt und die wollten es wieder erleben. Aber sie haben das so ein bisschen selber gepusht. Die haben so ein bisschen selber, also wenn Gott nicht kommt und ich von alleine falle, dann muss ich dich halt schubsen. Und sie haben das bestimmt mit einer echten Sehnsucht nach Gott getan. Aber irgendwie haben sie mehr den Nutzen als die Beziehung in dem Moment gelebt. Sie sind nicht wirklich zu Jesus gegangen und haben darauf gewartet, dass der Heilige Geist kommt und das tut, was der Heilige Geist in diesem Moment tun wollte, sondern sie haben nach einem Nutzen gesucht und sie haben danach gesucht, Wunderwirkungen zu sehen, weil es gut ist, wir sollen uns danach ausstrecken. Und ihr kennt mich, ich bin im Herzen der größte Charismatiker ever, aber wenn ihr zu mir zum Gebet kommt, ich werde euch niemals schubsen, versprochen. Versprochen. Wenn ihr fallt, dann ist der Heilige Geist. Weil wir nach der Beziehung streben. Es geht darum, ihn zu suchen und aus seiner Fülle zu leben. Aber manchmal ist es auch da irgendwie wieder leichter, mehr so den Nutzen daraus zu ziehen. In die Gemeinde zu kommen und zu dienen, ist eine richtig gute Sache und da gehören wir hin. Aber manchmal, nur manchmal, und auch nicht bei uns, ich glaube es eher in anderen Gemeinden, dass dann so ein bisschen die Aufmerksamkeit und das Lob und die netten Worte, die man bekommt, so richtig die Seele streicheln und man sich denkt, boah, ich mache voll gerne den und den Dienst, weil ich immer ganz viel gutes Feedback bekomme und Leute mich toll finden und ich kriege Applaus. Und Anerkennung und Wertschätzung gegenseitig ist gut. Und ich sage auch nicht, dass alle Leute, die sowas machen, immer nur diesen Nutzen haben wollen. Aber manchmal sind wir als Menschen eben doch so, dass wir versuchen, aus diesem Nutzen unsere Sehnsucht zu stillen und vergessen, dass wir eigentlich die Beziehung brauchen und dass wir aus der Beziehung heraus die Bestätigung und die Anerkennung und diesen Lob bekommen. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, Mist, ich mache alles falsch in meinem Dienst, ich sollte unbedingt aufhören, weil meine Motivation ist falsch und dann ist mein Dienst falsch, das sage ich damit nicht. Ich sage, prüft euch immer wieder, aber wir sind eben alles Menschen und wir sind alles irgendwie so ein bisschen zerbrochene Menschen. Und es ist gut, wenn wir miteinander stehen und uns gegenseitig immer wieder erinnern, hey, lass uns gemeinsam in die Beziehung eintreten. Lass uns Jesus suchen. Lass uns wirklich danach suchen, was er tun möchte. Nicht durch mich, sondern nur durch Jesus in mir. Und da ist so viel Gnade von Jesus und da ist so viel uns entgegenkommen, so viel Verständnis. Jesus war ganz Mensch. Und ich glaube, Jesus war ganz Mensch. Manchmal denken wir so, er war so, ja, er war ganz Mensch, aber er war halt auch ganz Gott und deswegen hat er bestimmte Sachen nicht gefühlt oder bestimmte Sachen nicht durchgegangen, aber der Hebräerbrief sagt uns, dass er in allem genauso versucht worden ist wie wir, damit er Mitgefühl hat für uns. Und ich glaube, auch Jesus hat manchmal Situationen gehabt, wo er sich unzulänglich gefühlt hat, wo es ihm zu viel wurde, wo er keine Lust hatte. Ich weiß, es gab Morgen, da wollte Jesus nicht aufstehen, wo ihm die Jünger so richtig genervt haben und er dachte, oh, ich brauche mal Urlaub. Oder wo Jesus das schon gefeiert hat auf seiner menschlichen Art, dass er so ein großes Gefolge hatte. Aber wir wissen, dass Jesus erste Reaktion immer war, zum Vater zu gehen. Wenn in so einer Situation, wo es ihm zu viel wurde, hat er sich zurückgezogen, ist auf den Berg gegangen, hat angefangen zu beten. Und er war offen. Im Garten Gethsemane sagt er, Gott, ich habe keine Lust, ich will das nicht. Würde es nach mir gehen, würde ich jetzt aufstehen und nach Honolulu ziehen. Aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich liebe es, dass Jesus offen sein konnte mit seinem Vater. Manchmal haben wir das Gefühl, vor Gott müssen wir so tun, als wäre alles schön. Aber Freunde, Gott ist der Einzige, der tatsächlich weiß, wie es deinem Herzen geht. Der tatsächlich weiß, wie es in dir ausgeht. Du musst Gott nichts vormachen. Gott weiß, wie es bei dir aussieht. Und manchmal hilft es dir, ehrlich zu sein, zu sagen, Herr, das tut mir gerade weh. Oder darauf habe ich keine Lust. Oder das brauche ich gerade. Und er sagt, komm zu mir. Komm in meine Beziehung. Komm und nimm von diesem Brot des Lebens und deinen... Und du wirst nie wieder Hunger haben. Und wir wissen alle, wie schwer dieser Prozess ist. Und deswegen will ich euch heute ermutigen, kommt da wieder hin. Prüft, wo ihr gerade versucht, mit den falschen Dingen euer Herz zu füllen. Und schaut, wo könnt ihr wieder tiefer in die Beziehung mit Jesus eintreten. Er sagt, ich bin da. Ich bin das Brot des Lebens. Du kannst so viel haben, wie du brauchst. Und wenn du von diesem Brot isst, dann musst du nie wieder Hunger leiden. Komm in die Beziehung zu mir, bleib an mir dran. Und er hat es möglich gemacht, dass das geht, dass es nicht nur ferne ist. Weil wir feiern heute, es war so praktisch, dass das heute Thema auch im Kindergottesdienst war. Und es ist der erste Monat, dass wir feiern heute zusammen gleich noch Abendmahl. Und beim Abendmahl haben wir Brot. Auch das ist das Brot des Lebens. Wenn man die Bibel liest und die Zusammenhänge manchmal erkennt, ist es total so clever zusammengewoben, ja. Weil wo ist denn Jesus geboren? In Bethlehem. Wer weiß denn, was Bethlehem übersetzt auf Deutsch heißt, außer Melli? Haus des Brotes. Das Brot des Lebens ist im Haus des Brotes geboren. Und es hat er... Hunderte von Jahren vorher schon geplant, Gott, weil schon im Alten Testament davon die Rede ist, dass Jesus genau da geboren wird. Und ich mir so, Gott ist so clever. Ich liebe es, so diese Zusammenhänge zu sehen und wie er es zusammenstickt. Und für uns in die Beziehung und diesen neuen Bund einzutreten, ist er das zum Brot des Lebens geworden, indem er seinen Leib hat zerbrechen lassen. Und ich finde es total spannend, wenn man in unserer Bibelstelle ein bisschen weitergeht, in Verse 51 bis 56. Und ich habe es jetzt ein bisschen gestückelt. Also wenn ihr es bei euch mitlest, werdet ihr sehen, dass ich ein paar Kleinigkeiten auslasse, aber einfach nur, um es kürzer zu machen. Und hier geht's, achtet mal so ein bisschen auf die Formulierung. In Johannes 6, 51 bis 56 sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Kommt das euch bekannt vor? Klingt nach Abendmahl. Ja? Auch da wieder, so clever miteinander. Wie Gott, das ist super. Liest eure Bibel, ihr werdet so coole Zusammenhänge und so sehen. Das ist einfach clever, super. Finde ich richtig toll. Schon da sagt er Dinge und natürlich können die Leute in dem Moment es noch nicht verstehen. Wir verstehen es und wir sehen die Zusammenhänge, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und es ist ungefähr, wenn wir sagen, nach 2 Jahren ist ungefähr noch ein Jahr hin bis zum Kreuz, bis es vielleicht irgendwann mal Sinn macht, bis Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und genau diese Worte wieder sagen wird. Sagt, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen ist. Und das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch ausgegossen ist. Nehmt, esst davon, trinkt davon. Werdet eins in mir und bekommt das ewige Leben. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, weil er der ist, der dir ewiges Leben gibt. Schön ist, dass Jesus nicht nur Brot ist, sondern auch Fleisch, denn wir lesen am Anfang vom Johannesevangelium, dass das Wort Fleisch wurde. Heißt, wir haben immer schön feschbar, gut belegtes Brot. Aber dieser Zusammenhang, den finde ich so clever und so wertvoll. Und der ist vielleicht nichts Neues gerade, was du das erste Mal hörst. Wenn du es das erste Mal hörst, super, komm nachher zu mir, wir reden gerne noch ein bisschen weiter drüber. Aber wir dürfen uns das immer wieder bewusst machen. Deswegen feiern wir zum Beispiel regelmäßig Abendmahl, weil Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ich hoffe, dass die nächsten Monate, wenn du Abendmahl feierst, dass es dich daran erinnert, dein Herz zu prüfen und zu überlegen, womit versuche ich gerade mein Herz zu füllen, was eigentlich nicht, wo ich versuche, den runden Zylinder ins eckige Loch zu stopfen. Gott möchte, dass dein Herz heil ist. Gott möchte, dass du Leben in Fülle hast. Gott möchte, dass du ein glückliches, vollfülltes Leben führst. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und er sagt immer wieder und spricht die Einladung aus, kommt zu mir, kommt, esst, trinkt. Werdet satt, ihr müsst nie wieder Durst leiden. Das Verrückte ist, dass er sich gleichzeitig aber auch darin widerspricht. Weil wir wissen alle, je mehr wir von dem Brot essen und von dem Kelch trinken, umso hungriger und durstiger nach ihm werden wir. Je mehr wir von dem Wort lesen, umso mehr wirst du wissen wollen. Umso mehr wirst du verstehen wollen, wer Jesus ist. Und manchmal sind wir schon so in unserer Gewohnheit drinne. Einmal im Monat essen wir halt ein bisschen Brot und trinken ein bisschen Saft. Und wir stehen hier irgendwie alle vorne und Miri sagt immer die gleichen Worte. Und es ist irgendwie nett. Aber wir wissen alle, was nett ist. Sage ich jetzt nicht von vorne. Aber Gott sagt ja, ich habe mehr für dich. Komm, ich will, dass du hungerst und dürstest nach mir. Aber eben nicht mit dem Magen, mit dem natürlichen, weltlichen Hunger, sondern mit dem übernatürlichen, mit dem geistlichen, mit dem Herzen. Er sagt, ich will nicht deinen Magen beruhigen, sondern ich will dein Herz füllen. Lass uns immer wieder uns zu ihm hinwenden, in die Beziehung eintreten und sagen, Herr, wo möchtest du mein Herz füllen? Wo muss ich vielleicht Raum schaffen? Super, die Lieder waren heute wieder mal perfekt abgestimmt darauf. Auch da, wir konnten das nicht so planen, Gott hat gewirkt in der Vorbereitung. Manchmal müssen wir Sachen ausräumen. Manchmal müssen wir Mauern einreißen, damit der Platz da ist, dass das gottförmige Stück auch wirklich in unser Herz passt. Aber er sagt, ich habe Leben in Fülle für dich. Und ich will, dass dein Leben gelingt. Und deswegen wollen wir das genau gleich machen. Wir wollen ihm danken und dafür loben. Wir singen gleich noch zwei Lieder. Und dann wollen wir zusammenkommen. Dann lade ich euch ein, hier nach vorne zu kommen zum Abendmahl. Und dass wir uns eins machen, dass wir von diesem Brot des Lebens essen und dass wir neu wieder sagen, ich trete in die Beziehung ein oder tiefer ein. Jeder von euch lebt, glaube ich, in Beziehung mit ihm. Aber ich trete tiefer ein und sage, ich will dich kennen und nicht nur kennen. Amen.